Ich darf sagen, wir sind Gott sehr dankbar, denn auf dem Gelände in Uelzen leben ja circa 400 Personen zusammen. Wir haben das Wohnhaus, das Hospiz, das Altenheim mit Bewohnern und Mitarbeitern. Da kommen eine Menge Personen zusammen und wir hatten keinen Ausbruch dieser Corona-Infektion. Und dafür sind wir Gott sehr, sehr, sehr dankbar. Einmal war es haarscharf, dass jemand zu Besuch kommen wollte ins Wohnhaus, wollte dort zwei Leute besuchen. Zwei Tage später war die Diagnose, dass sie infiziert wäre, wenn sie tatsächlich ins Haus gekommen wäre und diese Besuche gemacht hätte, dann geht das ja immer weiter. Das ist ja das. Und wir leben in einer besonderen Zeit. Und wir versuchen als Gemeinde Uelzen natürlich eher auf der sicheren Seite zu sein und zu gucken, dass nichts passiert. Ich sehe, ihr macht das auch und wir haben das auch lange Zeit so gemacht, dass wir diese Texte, diese Liedtexte gelesen haben. Und es ist für mich eine ganz interessante Erfahrung, die Texte nochmal neu zu hören auf eine andere Art und Weise. Wenn man die Texte so singt, dann geht es vielfach automatisch. Man singt die einfach. Aber gerade auch dieser Text, den du vorgelesen hast von diesem Lied, Du Herr meine Stärke, ist so ein wundervoller Text. Und wenn wir es nicht nur als Verlust sehen, sondern eben auch als Gewinn, diese Texte nochmal neu zu hören, anders zu hören und anders auf uns wirken zu lassen, dann denke ich, könnten wir auch einen großen Segen daraus nehmen. Ihr seht den Titel der Predigt, die Versuchungen Jesu ergründen. Natürlich geht es um Matthäus Kapitel 4, wo die Versuchungen Jesu beschrieben werden, drei Versuchungen. Wir wollen uns diesen Text etwas näher anschauen und zu Beginn möchte ich diesen Abschnitt gerne mit euch lesen. Ich lese aus der Hoffnung für alle, Matthäus Kapitel 4, Verse 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Wann hast du das letzte Mal einer Versuchung widerstanden? Das Stück Kuchen stehen gelassen? Das neue Gerät doch nicht gekauft? Wäre ja ganz schön gewesen, aber so richtig habe ich es eigentlich nicht gebraucht. Oder du bist ruhig gewesen, wo du sonst ausgeflippt wärst. Du wolltest deiner Tochter gerade sagen, was du von ihren grün gefärbten Haaren hältst. Mein Neffe war beim Friseur und kam kahl geschoren nach Hause. Keine Haare mehr auf dem Kopf. Er wollte seine Mutter so ein bisschen provozieren. Und meine Schwägerin ging in die Küche, kam mit einem Staubtuch zurück und sagte, damit du immer schön blank poliert bist. Oh, gute Antwort, oder? Das hätte auch anders ausgehen können. Ja, mit der Versuchung ist das so eine Sache. Der Lehrer möchte den Kindern den Begriff Versuchung klar machen. Es will und will ihm nicht gelingen. Schließlich sagt er zu dem aufgewecktesten Jungen der Klasse: Sag mal, Peter, bist du noch nie in die Versuchung gekommen, mit einem Messer Geld aus dem Schlitz deiner Sparbüchse herauszuangeln? Nö, sagte Peter und grinst übers ganze Gesicht. Aber die Idee ist nicht schlecht, Herr Lehrer. Versuchungen. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ja, wir kennen ja auch diesen Begriff Versuchung in unserer Gesellschaft, in unserem Sprachgebrauch. Aber es scheint mir doch etwas sehr Elementares zu sein, was hier geschieht, als Jesus versucht wurde. Es ist alles andere als harmlos und lächerlich. Diese Geschichte beginnt ja schon mit dieser eigenartigen Feststellung: Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel verführt werde oder versucht werde. Ist das nicht eine seltsame Kooperation? Der Geist, ich gehe mal davon aus, der Geist Gottes, und Satan in Kooperation. Der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste, damit Satan ihn versucht. Und dann dieser Ort, an den Jesus von Gott geführt wird, in die Wüste. Warum wird er in die Wüste geführt? Wüstenerfahrungen sind ja eigentlich so ganz modern. Sie sind in. Es gibt so eine Sehnsucht nach Wüstenzeiten, nach Sabbatzeiten, Auszeiten auf dem Jakobsweg oder Häuser der Stille. Oder meine Frau und ich waren zum Sabbatical auf einer Insel, 2 Monate lang, einfach weg von allem. Die Wüste wird wieder entdeckt als ein Ort der Einkehr, der Besinnung, der Selbstfindung. Wir sind ja so überfüllt mit Gerümpel, da tut es gut, wenn das Auge nur die Weite sieht. Das hat uns auch so fasziniert an der Insel, ne? Im Grunde genommen nur Sand, Gräser, Himmel und Wasser. Das tut gut. Da sehnt man sich nach Einfachheit, weil das Leben so kompliziert geworden ist. Man hat festgestellt, dass Kinder heute viel zu viel Spielsachen haben. Und es gibt Kindergärten, die absichtlich die Anzahl der Spielsachen reduzieren, damit die Kreativität der Kinder wieder erhöht wird. Vielleicht sehnen wir uns nach solch einer Wüstenzeit. Aber als Jesus in die Wüste ging, da ging es sicherlich um mehr als um Einkehr. Und wenn ich bedenke, dass er in die Wüste ging und dort fastete 40 Tage, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, wie das sein muss. Mir knurrt ja schon der Magen, wenn eine Mahlzeit ausfällt, ja? Und ich denke, ich muss sterben. Also ich glaube, dieser Ort der Wüste, den Jesus erlebt, ist nicht dieser Ort, wo Top-Fotografen hingehen und uns dann so ein Bildband zusammenstellen. Die Wüste lebt oder sowas, ja? Ja, natürlich, die Wüste hat ihre Faszination, ihre Schönheit, aber im Grunde genommen ist die Wüste der Ort, der feindselig und lebensfern ist. Die Wüste ist der Ort, wo man verenden kann. Und keiner merkt es. Dieser Ort ist eigentlich nicht für das Leben bestimmt. Sonne, Trockenheit, heißer Wind, Skorpione und Sandfiebern. Immer die Bedrohung des Verdurstens. Das ist Wüste. Die Wüste ist der Ort, wo alle Ausreden vorbei sind. Das ist der Ort, wo es nur um dich und um Gott geht. Da kann man sich nicht ablenken oder sagen, naja, ich bin halt so, weil die Leute so. Das sind keine Leute. Da ist nur Gott und da bist du. Wenn wir so an unsere Wüstenzeiten denken, jetzt in diesem schwierigen Sinne, nicht in diesem eher Erholungssinne, ne? Wellness, ich gehe mal in die Wüste, da ist Wellness, sondern die Wüste als dieser herausfordernde Ort. Ja, da ist für manchen schon eine Wüstenerfahrung, wenn plötzlich alles still ist, keine Geräusche mehr. Für andere entsteht eine Wüstenzeit durch andere Menschen. Alles, was uns an anderen Menschen aufregt, beschreibt ja etwas über uns selbst. Im Unbequemen gegenüber begegnen wir uns selbst. Und deshalb hat ja Jesus gesagt, achte zuerst auf deinen eigenen Balken, bevor du den Splitter des anderen herausziehen möchtest. Es hat einmal jemand gesagt, wer nicht in der Welt mit den Menschen zurechtgekommen ist, kommt in der Einsamkeit auch nicht mit sich selbst zurecht. Also die Beziehung mit Menschen sagt ja auch etwas aus über uns selbst. Und da kann so eine Zeit, so eine schwierige Zeit, eine Art Wüstenzeit sein. Eine andere Art Wüstenzeit, die wir vielleicht kennen, sind Krankheiten und Schmerzen. Da geht es dann manchmal auch wirklich zur Sache. Plötzlich ist man auf andere Menschen angewiesen, Pläne sind durchkreuzt, die Schmerzen vernebeln einem die Gedanken, man fühlt sich schlapp und unbrauchbar. Warum hast du das zugelassen, Gott? Warum hast du mich verlassen? Du hast es angeführt. Unsere Zeiten der Wüste, unsere Zeiten der Versuchung. Was können wir lernen, wenn wir uns diese drei Versuchungen Jesu etwas genauer anschauen? In der ersten Versuchung geht es Satan um das Essen. Ich meine, nach 40 Tagen, ganz schön gemein und hinterhältig. Nach 40 Tagen spricht er über das Essen. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, ist das denn nicht berechtigt, mal wieder was zu essen? Geht es denn nur um Gott und um mich, also quasi um die Seele? Ist das Körperliche unwichtig? Naja, eigentlich ja nicht, ne? Gerade wir als Adventisten, die wir sagen, der Mensch ist eine Ganzheit, da würden wir sagen, naja, eine ausgewogene Ernährung ist schon wichtig. Recht hat er, der Satan, dass er sagt, komm, Jesus, brauchst doch mal wieder was zu essen. Du fällst ja vom Fleisch. Aber das Interessante ist, nicht die Tatsache, dass Satan das Bedürfnis, das lebensnotwendige Bedürfnis anspricht, dass er etwas zu essen braucht, sondern dass er das verknüpft mit etwas anderem. Und da kommen wir der Sache schon auf die Spur. Wie fängt es an? Bist du Gottes Sohn? Das ist ja ein Zeichen von Versuchung. Dass ein Teil berechtigt ist und es verknüpft wird mit einem anderen Teil. Und dieser andere Teil, der macht uns die Schwierigkeiten. Das Brot soll hier zu einem Glaubenszeugnis werden, das die Gotteskindschaft Jesu bestätigen soll. Bist du Gottes Sohn? Das wäre doch eine gute Idee, eine Bestätigung für Gottes Wort ganz buchstäblich zu erhalten. Dieses Bist du Gottes Sohn ist das Eigentliche, das es in sich hat. Worauf bezieht sich dann diese Frage, bist du Gottes Sohn? Hat jemand eine Ahnung? Bist du Gottes Sohn? Wo taucht denn das auf, diese Sache mit dem Gottes Sohn? Die Taufe. Und ihr habt zum Teil eure Bibeln auf, schaut doch mal hin, was am Ende von Kapitel 3 steht. Die Taufe Jesu. Und als nächstes kommt die Anfrage, bist du Gottes Sohn? Was wurde ihm bei der Taufe gegeben? Das Wort Gottes. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Im nächsten Augenblick die Versuchung, bist du Gottes Sohn? Dann schaff dir doch einen Beweis dafür. Dann mach doch hier etwas. Du hast doch sowieso Hunger. Ja, mit Sicherheit hatte Jesus Hunger. Aber diese Verknüpfung, genau diese Zusage Gottes wird hier elementar in Frage gezogen. Warum ist das so gravierend? Warum setzt Satan dort an? Weil das die Basis für Jesus ist, für seinen Dienst, für sein Selbstverständnis. Und genau das ist auch die Basis für unser Leben. Wenn mir jemand sagt, du taugst nichts, du bist ein Versager, du hast gar kein Recht hier zu sein, dann ist das nicht besonders schön. Das sind keine schönen Aussagen, die mag man nicht. Und solch eine Person würde ich wahrscheinlich auch nicht zu meinem engsten Freundeskreis zählen. Aber wenn ich das auch noch glaube, wenn ich auch noch glaube, dass ich wertlos bin, wenn ich glaube, dass ich ein Niemand bin, dass ich nicht gewollt bin und geliebt bin, dann kommt mein ganzes Lebensfundament ins Wanken. Ja, es ist ja viel wichtiger, was ich über mich selbst denke, als was andere über mich sagen. Und wenn an dieser Stelle der Zweifel ansetzt, dann entsteht das Problem. Und da ist Satan ganz geschickt, er versucht die Basis in Frage zu stellen. Und dann hat er noch eine Scheinlösung parat. Mach doch etwas Großes, dann weißt du endlich, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Das funktioniert in unserem Leben auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich ein Lebensfundament erhalte, wenn ich etwas Großes geleistet habe. Weil dann immer wieder die Frage bleibt, habe ich genug geleistet? War das groß genug? War ich gut genug? Es kommt nie dieser Augenblick des Friedens zu sagen, ja, ich bin in Gottes Hand, ich bin Gottes Kind. Jesus bekennt sich zum Wort Gottes und sagt, ich habe das Wort Gottes gehört und ich lebe aus diesem Wort Gottes. Das ist meine Basis. Und dieses Wort Gottes gilt auch uns. In Galater 3, Vers 26 steht, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Mir persönlich hat diese Tatsache, dieses Bild auch der Kindschaft Gottes geholfen, zu wissen, dass ich angenommen bin. Ich hatte so eine Vorstellung, dass ich angenommen bin bei Gott. Wenn ich dann einen Fehler mache, falle ich aus dieser Annahme raus, dann muss ich den bekennen, dann komme ich wieder zurück in die Annahme. Das war eine richtig, richtig anstrengende Zeit, weil ich immer dachte, rein, raus, rein, raus. Habe ich wieder gesündigt, bin ich wieder raus, ja? Und dann ist mir bewusst geworden, Gott sagt ja, du bist mein Kind. Das zählt. Und ich habe keinen Text gefunden, der sagt, und wenn du einen Fehler machst, dann bist du mal wieder kein Kind. Und wenn du dann wieder zurückkommst, bist du wieder Kind. Nein, ich bin Gottes Kind. Das ist die Basis für unser Christsein, die Basis für unser Leben. Kommen wir zur zweiten Versuchung. In der ersten Versuchung versucht es Satan mit den Grundbedürfnissen und verknüpft das mit dieser Frage, bist du Gottes Kind? In der zweiten Versuchung ist er mit diesem Thema Gotteskindschaft noch nicht am Ende. Das kommt nochmal. Diesmal wird es verknüpft mit einem Bibeltext. Man kann auch sagen, Satan als Theologe. Hier kommt er als Bibelkenner. Wirf dich hinab. Er hat seinen Engeln befohlen. Ist das nicht ein wunderschöner Psalm? Dieser Psalm ist ja oft vertont worden. Es läuft einem die Gänsehaut den Rücken herunter. Das ist Zuspruch. Engel Gottes sind da und tragen dich. Und Satan nimmt diesen wundervollen Text aus dem Psalmen und versucht Jesus damit. Ich werde ein Wunder tun. Ja, diese Ankündigung hat schon immer die Massen angezogen, bis auf den heutigen Tag. Wunder sind doch immer ein Beweis der Echtheit der Theologie, oder nicht? Wer heilt, hat recht, sagt man doch so schön. Aber oft genug ging es eben auch daneben. Es ist überliefert worden, dass ein gewisser Teudas die Menschen an den Jordan führte und ihnen verheißen hat, ich werde das Wasser teilen. Ist aber nicht geschehen. Jemand anders hat verheißen, die Mauern Jerusalem werden umfallen. Ich umkreise die Stadt ein paar Mal. Ihr kennt die Geschichte, ne? Die Einnahme Jerichos, ne? Das machen wir jetzt mal mit Jerusalem und dann fallen die Wände um, die Mauern um. Nicht passiert. Und schließlich soll tatsächlich jemand verheißen haben, dass er durch die Luft fliegen kann, mit drastischem Ausgang. Wie schnell kann es geschehen, dass uns die Theologie in die Irre führt, dass der Glaube verfälscht wird? Wir denken noch so, das ist doch alles biblisch, was ich sage. Wo ich stehe, ist die Mitte. Ich habe doch eine direkte Verbindung zu Gott. Vielleicht beginnt es damit, dass uns die Demut fehlt, dass wir unsere Meinung und Gottes Meinung gleichsetzen. Warum sind religiöse Menschen oft so intolerant? Ohne Demut bin ich verschlossen und der Stolz regiert in meinem Herzen. Ich denke, ich habe Gott verstanden. Vielleicht ist das Problem unserer Theologie auch die Verflachung, dass der Glaube eben lau geworden ist. Der Glaube ist zwar noch da, aber eben doch nicht so ganz. Da sagt der Jesus, ihr übertünchten Gräber, außen sieht es gut aus, aber innen, wie ist es da? Manchmal ist unsere Theologie geprägt von Lieblosigkeit. Da sagt Paulus, und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Jesus sagt jedenfalls hier an dieser Stelle, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst Gott nicht herausfordern. Mit anderen Worten, ich stehe fest auf dem Wort Gottes. Und dieses Wort sagt mir, ich bin Gottes Sohn. Oder wie es in Jesaja 43, Vers 1 heißt, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist die Grundlage, das ist eine Grundlage unseres Glaubens, nicht ein riesengroßes Wunder, dass ich da tue, eine Bewahrung, eine Sensation. Nein, das Wort Gottes, das mir sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dann die dritte Versuchung. Mich überrascht immer wieder, wie Satan zum Schluss hin so plump sein kann. Ich meine, das kann doch jedes Kind erkennen, wie diese Versuchung an unserem Instinkt nach Macht und Überheblichkeit appelliert. Der hohe Berg, alle Reiche dieser Welt werde ich geben, dir geben ihre Herrlichkeit. Geniale Action-Effekte muss Satan da eingebaut haben, atemberaubend. Oh ja, wir sind so leicht zu beeindrucken von Glitzer und Glamour. Wir sind auch leicht einzuschüchtern. Wie leicht sind wir verführbar zu Größenwahn? Und wie groß ist unser Instinkt, über andere Macht auszuüben? Mit seinen Jüngern hatte Jesus jedenfalls so seine Probleme. Sie kriegten sich in die Haare über die Frage, wer ist jetzt eigentlich der Größte unter uns? Und Jesus sagt, ups, so nicht. Das machen die anderen vielleicht, die Herrscher, die ihre Völker niederhalten. Und die Mächtigen, die ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Das Reich Gottes kommt ohne Gewalt und Größenwahn aus. Der Erlösungsplan findet seine Grundlage in der Liebe Gottes, nicht in seiner Gewalt. Ich glaube, das Problematische, die Versuchbarkeit mit dieser Anfrage Satans steckte darin, dass er das Ziel Jesu, die Erlösung der Welt, auf einen anderen Weg erreichbar macht. Was Satan hier nämlich vorgeschlagen hat, war ein alternativer Erlösungsplan. Hier, guck mal, du kriegst die ganze Welt. Die ganze Welt kannst du haben. Und das, was er nicht ausspricht, ist, du brauchst nichts zu leiden. Du brauchst nicht das Kreuz. Warum die ganze Problematik? Ich gebe es dir doch. Satan eröffnet hier einen Weg, auf dem Jesus die Welt erhält ohne seinen Tod am Kreuz. Allerdings gab es da noch das Preisschild. Wenn du mich anbetest, wenn du mich anerkennst. Anbetung, so wissen wir, ist ja viel größer als einfach nur Knie zu beugen und niederzufallen. Anbetung ist eigentlich das, was ich an erste Stelle setze. Das kann Leistung sein, Besitz, Freizeit. Vieles kann uns zu einem Götzen werden. Novalis hat es im 18. Jahrhundert so ausgedrückt: Wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist, wenn mein Herz bis hin zum Grabe seine Treue nie vergisst, weiß ich nichts von Leide, fühle ich nichts als Andacht, Fried und Freude. Wenn ich ihn nur habe. Ja, das ist die Grundlage meines Lebens. Dass ich mich fest verankere an Gott. Das Leben kann sehr herausfordernd sein, kann uns Wege führen, die erscheinen uns schwer und die sind es oftmals auch. Es geschieht viel Schreckliches auf dieser Welt. Ihr habt zu Anfang für die Menschen in Afghanistan gebetet, für Menschen in eurer Gemeinde, für Geschwister, die einen leidvollen Weg gehen. Verlust und Schmerz und Krankheit und Not können so intensiv sein. Aber als gläubige Menschen dürfen wir wissen, es gibt einen Anker, es gibt einen Ort der Zuflucht. Es gibt einen Ort, wo ich sagen kann, ja, hier werde ich gehalten. Und das ist Gott selbst. Ihm will ich die Ehre geben. Er soll an erster Stelle stehen. Ihm sage ich auch alle das, was an Leid und an Not da ist. Herr, erbarme dich. Und wie endet die Geschichte? Die Engel kamen und dienten ihm. Von den Engeln war ja schon die Rede. Lass dich herunterfallen. Die Engel werden dich halten. Und jetzt sind sie da. Wie selbstverständlich. Sie waren ja immer schon da. Engel traten herzu und dienten ihm. Ich muss an eine Musikwoche erinnern, bei der ich mitgefahren war. Und zum Abschluss eines Abends wurde sich ein Lied gewünscht. Das hat mich sehr beeindruckt. Ihr kennt es vielleicht. Gott hat mir längst einen Engel gesandt, mich durch das Leben zu führen. Und dieser Engel hält meine Hand. Wo ich auch bin, kann ich spüren. Mein Engel bringt in Dunkelheit mir Licht. Mein Engel sagt mir, fürchte dich nicht. Du bist bei Gott aufgehoben. Das steckt an der Basis der Versuchung Satans. Bist du wirklich? Ich bin bei Gott aufgehoben. Das halte ich fest. Diesem Wort vertraue ich mich an. Geh weg von mir, Satan. Ich suche mir keine Ersatzbeweise. Das Wort Gottes genügt. Und so lese ich zum Schluss Verse aus 1. Johannes, Kapitel 3. 1. Johannes, Kapitel 3, Verse 1 und 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Als müsste er das nochmal betonen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen.